Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hot Seats and Cold Brew. Und dieses Mal ist es ein bisschen die Abenteuerfolge. Abenteuer mit Technik und Abenteuer im slowenischen Wald. Und dieses Mal ist es eine ganz spezielle Folge, weil wir sind zu dritt hier. Ob das so gut ist, das finden wir gemeinsam in dieser Folge raus. Neben mir in meinem Auto sitzt Dennis Strabmann. Auf der anderen Seite zu Hause in seiner Baustelle sitzt Taxi. Hey Taxi, ich freue mich, dass du zu uns gefunden hast.
Ich freue mich auch, dass ich euch online oder an der Leitung finden konnte im slowenischen Wald.
Was, mega, oder?
Was ist eigentlich eure Mission im Wald?
Also die erste war jetzt erstmal Bier trinken, weil ne, der Podcast nennt sich auch so und wir haben ein schönes Lasko, wurde mir empfohlen, hier in der Bar vor Ort. Da sind wir gerade angehalten reingesprungen. Ich habe gesagt, wir brauchen noch zwei Bier für die Podcast-Aufzeichnung. Und dann hat er uns das empfohlen.
Die wussten direkt, also beim Podcast geht nur Lasko.
Geht nur Lasko, genau. Und was genau wir machen, das weiß der Tobi vermutlich besser als ich. Also ich bin eigentlich nur ins Auto eingestiegen heute bei Maloja und lass mich selber überraschen. Sitz jetzt im dunklen Wald mit Tobi im Auto, hab ein bisschen Schiss.
Zu Recht. Tatsächlich ist unser Plan, also wir haben den schon seit einer ganzen Ecke. Und zwar wollten wir letztes Jahr schon hierhin, weil vor 2 Jahren haben wir gemeinsam einen Offroad-Trip über die ligurische Grenzkampfstraße gemacht, da in Italien, da Richtung Finale. Da wo man immer so durchfährt, wenn man Richtung Finale fährt. Und das war irgendwie so geil, so ein E-Bike Offroad-Trip, dass wir gesagt haben, das müssen wir auf alle Fälle nochmal neu machen oder nochmal woanders. Letztes Jahr haben wir in Slowenien geplant, ziemlich gleiche Jahreszeit, glaube ich, ne?
Ja.
Früher oder so?
Ist nicht früher jetzt.
Nee, letztes Jahr hatten wir eine Woche früher
geplant. Ach, eine Woche früher. Ich habe schon im Frühjahr. Eine Woche früher. Ja, immer ums Mountainbike-Festival Brixen rum.
Genau.
Das war immer so der Anlass, dass wir uns ein bisschen Reisekosten sparen, Ökonomie und Ökologie vereinen quasi. Mhm. Ja, und deswegen sind wir jetzt auch auf dem Öko-Campingplatz übrigens.
Richtig. Und letztes Jahr gab es dann hier so ein krasses Unwetter und Überschwemmungen und so. Und da haben wir gesagt, nee, dann fahren wir da nicht hin. Und jetzt haben wir gesagt, dieses Jahr probieren wir es nochmal. Und dieses Mal ist das Unwetter und die Überschwemmung auf der anderen Seite des Berges geblieben. Von daher hoffen wir hier ein paar richtig gute Trails zu haben. Ein bisschen zu Dachzelten, nicht komplett zu erfrieren. Und einfach eine gute Zeit am Feuer zu haben. So ist der Plan.
Klingt spannend. Ich bin gespannt, was ihr zu berichten habt. Slowenien, auf jeden Fall interessantes Land.
Ey, ich war noch nie hier, tatsächlich. Du warst schon mal hier, oder? Du bist schon mal EWS hier ganz in der Nähe gefahren, oder?
Das kommt jetzt drauf an, wo im slowenischen Wald ihr halt gerade seid. Aber ja, ich bin an der slowenisch-österreichischen Grenze am Petzen. Mhm. Beziehungsweise slowenische Seite Jamnica oder Jamnica Trails. Genau, da sind wir schon mal eine EWS, beziehungsweise schon zweimal eine EWS gefahren. Und dann der Klassiker Maribor, da ist ja so fast alles schon mal irgendwie einen Berg runtergefahren mit einem Downhill-Fahrrad.
Das ist richtig. Maribor bin ich Downhill-Weltcup gefahren.
Echt?
Zu Zeiten, wo Slowenien noch nicht mal in der EU war. Und dann haben sie uns an der Grenze aber ganz hart rangenommen. Das ist auch eine sehr schöne Geschichte übrigens. Holger Meier, Stefan Herrmann und ich mit Downhill-Rädern, Dual-Slalom-Rädern. Man ist ja damals noch Dual-Slalom gefahren, also es war sogar noch vor Cross. Und dann kamen wir an der Grenze an in Stefan Herrmanns Fiat Scudo, der fuhr damals für Rotwild. Also drei große Typen in einem ziemlich kleinen Auto mit 6 Fahrrädern. Und der Grenzer war komplett überfordert mit uns, weil der kannte solche Setups nicht. Obwohl neben uns auch so World Cup Trucks über die Grenze fuhren und so. Aber irgendwie fand er uns doof, hat uns dann rausgewunken. Und hat uns dann locker 3 Stunden da einfach mal stehen lassen. Wir durften auch nicht weiter. Und dann sollten wir irgendeinen Passierschein ausfüllen, weiß ich auch noch. Dann mussten wir an so ein Büro, dann mussten wir so einen Zettel ausfüllen. Dann sollte das umgerechnet fast 1000 Mark kosten, dass wir einreisen dürfen. Und dann, wenn wir rausfahren, kriegen wir diese 1000 Mark wieder, wenn das ganze Material noch im Auto ist.
Klar.
Boah, und das ging ewig hin und her. Und dem Stefan ist fast die Hutschnur geplatzt irgendwann. Der wurde richtig pumpig. Der ist dann, also ich war, hab gedacht, den verhaften sie gleich. Irgendwann haben sie uns fahren lassen. Wir hatten den Passierschein auch, haben nicht die 1000 Mark hinterlegt. Und dann weiß ich noch, dann sind wir nach dem Rennen wieder zurück und dann war an der Grenze keiner. Dann sind wir so im Schritttempo über die Grenze gerollt. haben gedacht, ey, das können wir jetzt nicht bringen, ne? Wir können es nicht einfach hier ausreisen, ohne diesen scheiß Passierschein wieder vorzulegen. Weil das waren ja auch wirklich andere Zeiten noch damals. Und dann sind wir rechts ran, da war so ein Café. Die beiden sind Kaffee trinken gegangen und ich bin da wieder zu Fuß zurück zur Grenze und hab dem den Passierschein gezeigt. Und er war außer sich, dass wir schon drüber sind, ist dann mit uns wieder zum Auto. Und ich habe das Auto hinten aufgemacht und du hast ja nichts gesehen. Du weißt ja selbst, wie so Weltcup-gefüllte Fahrzeuge nach dem Rennen aussehen. Das war einfach bis unter Dachkante voll. Du hast nicht ein einziges Rad gesehen. Ne? Und er hat dann so gezählt, hey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay, you can go. Ja, das war mein erstes Slowenien-Erlebnis.
Das war zu deiner Zeit ein bisschen anders, oder? Als du hier, du bist ja auch Downhill-Weltcup gefahren eigentlich?
Ich bin in Maribor keinen Weltcup gefahren, sondern nur European Cup.
Mhm.
Genau.
Okay.
Und aber das war ja irgendwo tiefer in Slowenien auch mal noch ein Rennen gefahren. Da hatten wir irgendwie einen Trip, das war zu Beginn des Mountainbike Rider Bulls Teams damals, 2013. Da sind wir irgendwie in Kroatien und Slowenien ein Rennen gefahren. Das war ziemlich weit unten auch im Land. Oder ja, ziemlich weit drüben, vielmehr, Richtung Osten.
Ja.
Aber das kriege ich gar nicht mehr zusammen, was wie der Ort hieß.
Wir sind jetzt hier in Kranjska Gora, oder wie man das
auch... Da bin ich auch schon Rennen gefahren.
In Angora.
Da war auch schon European Cup.
Ja. Ja genau, hier gibt's, glaube ich weiß gar nicht, ob es den Bikepark noch gibt und so, aber genau, hier wollen wir morgen mal die Trails checken, weil hier war ja auch immer dieses Trail-Festival und da, ja, schauen wir einfach mal, was hier so ist und dann wollen wir eigentlich so ein bisschen durch diesen Triglav-Nationalpark fahren. Und wie gesagt, ich war noch nie hier und bin nur irgendwann früher mal Richtung Montenegro hier durchgefahren. Aber in Montenegro hatten wir eine ähnliche Geschichte mit, wir müssen 1.000 Euro bezahlen. Da haben sie uns aber eine Vignette aufgeschwatzt, dass wir eine Vignette kaufen müssen für ein paar hundert Euro. Und die haben wir dann auch irgendwie gekauft und bei der Ausreise, da kam der Zöllner nochmal und wollte irgendwas. Und dann habe ich gedacht, oh come on, ey, jetzt müssen wir schon wieder bezahlen. Dann meinte der irgendwas von 300 Euro. Dann habe ich gedacht, ach komm, wirklich? Und dann habe ich so ein bisschen gewartet und dann hat er mir 300 Euro ins Fenster gesteckt, die Vignette aus dem Fenster gerissen, auf die andere Seite gegangen, hat irgendwem anders die Vignette für 500 Euro verkauft. Also das habe ich dann nicht so erwartet, aber genau, das waren so meine Erfahrungen hier. Von daher, ich freue mich.
Das war seine private Vignette.
Das war seine private Vignette. Ich habe mich auch gewundert, dass sie mit Bleistift gemalt ist. Aber nee, also das war echt spannend. Das war ein spannender Trip und ja, bin jetzt auch sehr, sehr gespannt, was es hier so zu bieten hat. Aber jetzt müssen wir natürlich erstmal über das reden, was du letzte Woche erlebt hast, weil das war auch so ein bisschen Abenteuer, oder?
Schneeschuhwandern.
Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr spannende Woche. Aber im Endeffekt nicht ganz so spannend im Ablauf wie in der Erwartung, könnte man sagen. Genau,
also du ja warst los in den Dolomiten und da war die erste Enduro-WM offizielle, ne? Und da seid ihr nach Kanadai angereist, ja?
Korrekt, wir waren im Val di Fassa und relativ schnell kursierten dann so ein paar, ich weiß gar nicht, wie die Seite hieß, irgendwas mit Powder-Radar oder sowas.
Ein schöner Powder-Alarm, wo den Skifahrern der Wachs schon aus den Fingern läuft, weil sie powdern wollen, aber hattet ihr nicht so Bock?
Korrekt. Ne? Ja, da gab es dann schon die ersten Botschaften, die da rumgingen in WhatsApp-Gruppen und bei Instagram fleißig gerepostet wurden, dass bis zu 3 Meter Neuschnee kommen könnten in den Alpen. Gott sei Dank ist es nicht ganz so schlimm gekommen, wobei es ja mancherorts wirklich so viel geschneit hat, dass man schon richtig Skifahren konnte. Ich glaube, im Berchtesgadener Land oder so war richtig viel Schnee. Genau, in Kanasai geht's ja mit den Strecken so gut auf 2,5 hoch. Die höchsten Spitzen haben über 3 da um die Rennstrecken drumherum, wo man allerdings jetzt nicht mehr fährt. Das sind ja dann so die klassischen Dolomitenspitzen, die nur noch als Fels in den Himmel ragen. Und ja, dann kam es tatsächlich so, dass es, ich glaube, es war der Donnerstag oder so, irgendwie Mitte, Ende der Woche, also wirklich kurz vor Training, hat es tatsächlich dann richtig geschneit und es lagen oben auf den höchstgelegenen Stages gute 30 Zentimeter Schnee. Und das war natürlich schon erstmal ein Schock und es sah auch irgendwie nicht so danach aus, dass es jetzt den nächsten Tag dann plötzlich wieder 15, 20 Grad und Sonne ist, wo du sagen kannst, okay, dann ist das Zeug in einem Tag weg, sondern es blieb kalt und dunkel und bedeckt und verhangen. Und die Veranstalter haben dann relativ schnell, aber ja, eigentlich ganz sinnvolle, ja, Lösungen geliefert und haben grundsätzlich schon mal ein paar Starts der Strecken weiter nach unten verlegt, weil es ganz oben schlichtweg auch für die Marshals allein schon nicht tragbar war. Wenn du dir überlegst, du stehst da irgendwie auf so einer Ridge, dieses bekannte Tutti-Frutti-Ding zum Beispiel, wo ja kein einziger Baum steht und du stehst da irgendwie als Marshall einen halben Tag und pustest in die Pfeife, dann holst du dir halt wirklich einen Tod, ne? Und
Ja.
das ist nur die eine Sache. Klar, als Fahrer willst du dir da oben auch den Hintern abfrieren, bevor es reingeht, aber da haben sie dann ganz gute Lösungen gefunden, haben die Stages so verändert, dass man eben unterhalb der Baumgrenze auf jeden Fall schon mal gestartet ist und haben das ganze Schedule auch einen Tag nach hinten geschoben. Wir hätten eigentlich Samstag Race Day gehabt und Freitag Practice und das haben sie dann eben auf Samstag Sonntag geschoben. So hatte man einen Tag mehr Puffer, wo A, die Streckencrew so ein bisschen manuell den Schnee beseitigen konnte. Und das Wetter hat dann eben auch noch ein bisschen geholfen mit dem Abtauen. Im Endeffekt hatten wir dann zum Race Day wirklich nur noch rechts und links der Stages ein bisschen Schnee oben. Aber das Fahren selbst war ganz normal, weicher Boden, schlammig, herausfordernd und wir hatten eine vollwertige Enduro-WM.
Okay.
Genau.
Wenn wir jetzt mal also an den Anfang der WM gehen, fand ich sehr, sehr spannend, das Ganze drumherum. Also es gab irgendwie so einen Fahnenmarsch, wo jede Nation mit den Fahnen durchs Dorf gelaufen ist. Und das wurde ja schon richtig groß aufgezogen. Hattest du das so erwartet?
Ja, tatsächlich schon, weil wir waren es ein Stück weit schon vom Trophy of Nations so gewohnt. Da gab es damals auch schon die sogenannte Parade, wo eben die ganzen Nationen dann durch Finale in dem Fall gezogen sind und dann am Piazza irgendwann eingetroffen und jedes Team ist einmal über die Bühne und wurde eben kurz vorgestellt und so weiter. Und das war schon auch eine richtige geile Zelebration damals da im Finale und ja, so in dem Stil haben sie es in groben Zügen dann jetzt in Kanada eben auch aufgezogen. Und das war schon cool. Das hat auf jeden Fall so einen gewissen Hype erzeugt, sage ich mal, auch unter den Fahrern, unterm Staff. Hast einfach gemerkt, okay, es ist jetzt nicht einfach nur ein weiterer Weltcup, sondern irgendwie dieses, ja, auch dieser Fieber für sein Land zu fahren, so. Du siehst so die ganzen unterschiedlichen Fahnen, wo die Leute alle herkommen und so, und das wird einfach alles nochmal so ein bisschen gepusht und gehighlightet. Und das war auf jeden Fall schon richtig cool, um sich auf das Rennen einzustimmen. Und ja, ansonsten war es ja im Endeffekt vom reinen Rennformat exakt dasselbe wie ein Enduro-Weltcup. Aber du fährst eben in deinem Nationaltrikot. Und das hatte schon auch so einen speziellen Touch, sage ich mal.
Es ist ja so, wenn man das Downhill anschaut, da ist es ja auch so, dass halt es gibt halt einen Weltcup und dann gibt es eine WM und bei der WM ist es halt immer sehr, sehr speziell. Alle Leute sind auch super nervös, weil es halt einfach ein Eintagesevent ist. Wie war es jetzt hier? War das vergleichbar?
Ich glaube, am Ende vom Tag, rein fahrerisch, sage ich mal, haben die meisten Leute das so gehandhabt wie eben auch ein Weltcup. Aber es ist halt schon so, dass du gerade auch im Weltcup jetzt viele Fahrer hast, die irgendwie für ein Overall-Ergebnis oder du hast ein gewisses Ziel für ein Overall, ja. Und keine Ahnung, Richie hat das Overall in Lüdenwil gewonnen und besiegelt. Und es gab sicher den einen oder anderen Fahrer, der da auch drum gekämpft hat oder vielleicht verhindert war oder wie auch immer. Und für die Fahrer war es natürlich, wenn du jetzt irgendwie im Overalls oder im Ziel ein bisschen verpasst hast oder du hast technische Probleme oder Krankheit, was weiß ich, dann ist so dieses WM-Ding ist halt so, okay, da ist plötzlich wieder Chancengleichheit an einem Tag. Egal wie all die anderen Rennen gelaufen sind, die Saison. Das ist quasi wie ein neues Blatt Papier. Und an dem Tag kann jetzt jeder quasi gewinnen wieder. Und da ist es dann eben nicht völlig egal, aber es ist eben egal, dass Richie den Weltcup overall gewonnen hat. Weltmeister wirst du halt in einem Rennen und ja, im Endeffekt zeigt es eigentlich auch der frisch gekürte Weltmeister Alex Rudeau, der im vergangenen Jahr, glaube ich, Zweiter oder Dritter im Overall war beim Weltcup und ja auch ein Rennen für sich entscheiden konnte. Der hatte dieses Jahr so ein bisschen eine durchwachsene Saison, hat bei ein paar Rennen echt Probleme gehabt und ja, hat dann eben am Ende vom Tag bei der WM alles zeigen können, was er kann und hat das Ding abgeräumt, ja.
Aber da klingt ja so ein bisschen raus, als ob bei den in der Enduro-Fraktion der Overall-Titel eigentlich ein bisschen so eine höhere Wertigkeit hat wie der Weltmeistertitel. Und ich kann mich noch erinnern, bei den Downhillern, oder ist ja eigentlich immer noch so, die sind eigentlich immer alle noch einen Hauch schärfer auf das Rainbow-Jersey, glaube ich zumindest, als auf den Overall. Obwohl das ja natürlich den fahrtechnisch oder den fahrerisch kompletteren Fahrer zeigt. Oder
ja,
sehe ich das falsch?
Genau. Ja, ich glaube, es ist so und so. Ich finde, dieses ist vielleicht auch ein bisschen persönliche Meinung. Aber ich glaube, disziplinenübergreifend, das Rainbow-Jersey hat halt einfach so ein bisschen Magic, oder? Also so Weltmeistertitel, Weltmeister-Jersey, allein schon das Wort Weltmeister, so.
Das ist eigentlich halt unfair, oder? Dass man das in einem Rennen wird. Also eigentlich
ja, korrekt. Und wie du schon richtig sagst, am Ende vom Tag, derjenige, der einen Weltcup-Overall gewinnt, hat es halt geschafft, über die ganze Saison das zusammenzubringen. Und ich glaube, es wäre anmaßend, von Glück zu sprechen, wenn man einen Weltmeistertitel gewinnt. Ja. Aber es ist halt eben so, es muss für den einen nur ein bisschen unglücklich laufen und der andere kriegt's so ungefähr, wo man sagen kann, okay, wenn du jetzt mal 3 Rennen oder 4 Rennen gegeneinander fährst, dann ist da schon eher eine gewisse Konstanz vielleicht zu sehen und eine gewisse Tendenz, wer denn der stärkere Fahrer ist. Dann kommt noch dazu natürlich, dass du am Ende vom Tag, im Downhill finde ich es noch deutlich krasser als im Enduro, du fährst eben nur eine Strecke. Und darauf wird der Titel entschieden. Und das wissen wir alle, die wir Fahrrad fahren, es gibt halt einfach Strecken, die liegen einem und es gibt Strecken, die liegen einem nicht so. Oder es gibt Strecken, wo man extrem Bock hat und Strecken, wo man eher so ein bisschen sich durchkämpfen muss, sage ich mal. Beim Enduro hast du dann sicherlich noch ein bisschen eine Varianz in den Stages. Aber am Ende vom Tag, es ist eine Location, es ist ein Typ Untergrund, es ist eine Wetterbedingung, die diese Entscheidung am Ende vom Tag halt beeinflusst, wo man sagt, wenn du jetzt eine Weltcup-Saison komplett gewinnst, dann bist du wahrscheinlich in Schlamm, in Staub, in Hero-Dirt von bis irgendwo alles gefahren, ja. Und das finde ich schon ziemlich krass.
Und vor allen Dingen musst du ja, wenn du eine komplette Saison fährst, ja jedes Rennen irgendwie gut sein. Das heißt, du kannst ja auch, ich will jetzt nicht sagen, du kannst nicht immer 100% geben, weil das musst du natürlich, um da zu gewinnen. Aber trotzdem hat man ja immer im Kopf, du darfst es jetzt hier nicht wegwerfen. Und bei einer WM ist es ja so, du kannst an einem Tag einfach alles setzen und Risiko gehen, weil es gibt nur, du hast gewonnen oder nicht. Ja. Und was macht das mental so mit dir? Du setzt halt wahrscheinlich eh. Du setzt wahrscheinlich eh nicht alles, oder? Weil bei dir geht es ja noch um deutlich mehr wie ums Rennen fahren.
Ich weiß nicht, dieses alles setzen hört sich so ein bisschen danach an, wie ich probiere so lange wie es geht nicht meine Bremshebel anzupacken und guck mal, wann ich den ersten Baum treffe, aber am Ende ist es halt so ein bisschen kalkuliertes Risiko, oder? Also man weiß halt, was für ein Level man fahren kann, man weiß, wann so diese, ja ich sag mal, kritischer, massiver Grenzbereich erreicht ist und wenn du jetzt keine Ahnung, im Weltcup Overall fährst, dann ist es sicherlich so, dass man irgendwann ein Stück weit mehr in dieser sicheren Zone fährt vielleicht, ja, wenn man weiß, okay, ich muss heute nur noch das und das Ergebnis erreichen fürs Overall und dann geht man vielleicht nicht dieses extra Risiko ein, wo man jetzt vielleicht bei einer Weltmeisterschaft sagt, hey, ich bin bereit, jetzt bei der ersten Stage einfach zu gucken, okay, was für ein Speed kann ich heute vom Kopf her einfach fahren, was kann ich aufrechterhalten und wenn man dann so den ersten Close Call hat, sagt man vielleicht, okay, back it up, einen halben Gang zurückschalten. Aber ich glaube, unterm Strich, weiß ich nicht, gibt es, glaube ich, nicht ganz so viele Fahrer, die jetzt wirklich da sagen, ich setze jetzt alles auf eine Karte und do or die mäßig. Sondern am Ende ist es kalkuliertes Risiko.
Ich komme ja gerade vom Bike-Testival in Brixen zurück und da habe ich eine kleine Anekdote, die passt jetzt eigentlich ganz gut, weil da war der Harald Philipp auch unter anderem und der wurde auf der Bühne interviewt. Und Harald Philipp, wer ihn nicht kennt, das ist ja so ein, er hat sich ja selbst mal Bergsteiger genannt, also er fährt schon wilde Sachen, zwar nicht auf Zeit, aber ich meine, du kennst ihn auch, der fährt Sachen, also da würde ich zu Fuß nicht lang gehen und wenn du da irgendwie abrutscht, bist du tot. Ne? Und da hat der Moderator ihn gefragt, ob er sich selbst als Extremsportler sieht. Und das, finde ich, passt auch zu jedem Racer. Da hat der Harald nämlich gesagt, nee, eigentlich nicht, weil das sieht für andere zwar extrem aus, was er tut, aber er ist ja nach wie vor irgendwo in der Zone, die er für sich so erlernt hat. Und ich glaube, das gilt ja für Rennfahrer auch. Also es sollte ja eigentlich auf der Strecke wohl nicht so oft passieren, dass du denkst, boah, jetzt war ich aber weit über meinem Können. Ne? Also ich glaube, die meisten Rennfahrer können, was sie tun.
Hast du schon mal Perrion gesehen, wenn der Downhill fährt? Bin mir nicht sicher, ob der immer genau in seinem Limit fährt. Also
ich glaube schon, dass sich das für den so anfühlt.
Ja, das also ist schon... ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ich musste jetzt ganz spontan an den Ausnahmekletterer Alex Honnold denken, der ja super krasse Free-Solo-Aktionen geklettert hat. Und von dem gibt es natürlich auch unzählige Interviews zu dieser mentalen Seite davon. Und der sagt es im Endeffekt auch. Der sagt auch, ich bin deutlich sicherer in dem, was ich tue, als so gut wie jeder Mensch, der mit einem Seil klettert, weil die Konsequenzen bei mir sind so viel krasser, wenn was passiert. Ich muss zu 100% wissen, was ich gerade tue.
Ja.
Weil du kannst dir keinen Fehler erlauben. Und das zeigt eigentlich so ein bisschen dieses Mindset, glaube ich, von Leuten, die so in dieses vermeintlich Extreme gehen. Aber ich glaube, es ist extrem kalkuliert im Vergleich zu, ich sag jetzt mal so, irgendjemanden, der einfach in den Bikepark geht, just for fun, und sagt, boah, ich glaube, ich ziehe jetzt mal durch und springe den nächsthöheren Drop. Ich glaube, dass da deutlich mehr unkalkuliertes Risiko im Spiel ist, als wenn ein Amaury in seinem Race Run jetzt diese Linie, die auf den Millimeter genau geplant ist, einen Ticken schneller fährt.
Ja, vor allen Dingen haben die Leute oder ihr natürlich dann auch die die Möglichkeit, mögliche Fehler, mögliche Probleme wieder auszugleichen. Ne? Und das hat halt wahrscheinlich der normale Fahrer, der jetzt irgendwie einmal im Bikepark ist, dann nicht, sondern wenn es da halt schief läuft, dann läuft es halt auch richtig schief. So, ne? Also es gibt ja dann schon auch immer irgendwie vielleicht noch einen doppelten Boden, den man sich da nochmal, der einen vielleicht nochmal fängt, oder?
Ja. Ja, schon. Aber ich meine, da muss man auch wieder der Realität ins Auge schauen. Wenn du bei dem Speed, den jetzt, keine Ahnung, die Jungs im Downhill-Weltcup an den Tag legen, wenn da ein Fehler passiert, dann hat er meistens schon auch drastische Folgen.
Dann ist es gut, das man hat relativ fast, schnell einen Plan B zur Hand.
Ja. Ja. Ja, aber die Fitness spielt da ja auch mit. Also wenn man überlegt, so fährst irgendwo schnell einen Trail runter und springst, weiß ich nicht, ein bisschen unkontrolliert ab und dann kommt so eine kleine Kompression und dann haut es einen untrainierten Fahrer, den haut es einfach über den Lenker, weil er es nicht halten kann. Ne? Und ein Athlet, der hält das dann. Also ist einfach so. Ne? Also ein guter Fahrer, ob jetzt Downhill oder Enduro oder auch Cross Country, die halten halt Sachen, wo alle anderen schon lange absteigen.
Ja, das ist...
Ja, definitiv.
Das stimmt. Jetzt interessiert mich natürlich, du hast nach dem Rennen einen Instagram-Post gemacht und über den würde ich gerne mit dir reden. Und zwar, ich bekomme es jetzt nicht mehr Wort für Wort zusammen, aber es war für dich ein spezielles Rennen, oder?
In vielerlei Hinsicht. Ich weiß nicht genau, worauf du hinaus willst.
Ich dachte schon, du hast aufgelegt.
Also ich meine, du hättest ja was geschrieben, wie das war das erste Rennen, wo du mental nicht hinter deinem Speed herkommen konntest oder irgendwie sowas. Vielleicht habe ich es falsch gelesen.
Ach so, aber ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, genau. Es war das erste Rennen, wo ich gegen mein physisches Limit und nicht gegen mein mentales Limit gefahren bin. Vermeintlich in dieser Saison. Ich habe in Bellwald hatte ich so ein ähnliches Feeling, würde ich sagen, auf den letzten drei Stages. Und ja, ich meine, das ist einfach alle, die Rennen fahren, können das vielleicht nachvollziehen, dass es so einen Modus gibt, wo du immer so ein bisschen mit angezogener Handbremse fährst, weil du nicht diese richtige Confidence hast. Und die kann man eben bekommen und auch wieder verlieren. Und ich glaube, das steht und fällt einfach mit viel Bike Time und das ist bei mir dieses Jahr leider wirklich deutlich zu kurz gekommen. Und wenn du irgendwann in diesem Modus bist, wo du wirklich merkst, so, jo, ich fühl's richtig, ja, so manche sagen, jo, du bist voll im Flow, was weiß ich, oder aber wenn man einfach so merkt, man kann am Limit fahren, ja, du rutschst in den Kurven und es fühlt sich nicht komisch an, du hast die Confidence, dich schrecken krasse Sektionen mit krassen Steinen, Wurzeln, was weiß ich, rutschige Sachen nicht mehr ab, sondern du bist einfach so confident, dass du voll reinhältst, dir genau vorstellst, wie du die Linie jetzt fährst, du ziehst es durch und es funktioniert. Und ja, das war so ein Stück weit das erste Mal wieder der Fall, dass ich gemerkt habe, ich kann richtig gut Radfahren und kann das abrufen, was ich eigentlich im Kopf mir vorstelle, ja, wie ich Fahrrad fahren kann. Man hat ja immer so eine Idealvorstellung. Und ja, ich meine, im Endeffekt war der limitierende Faktor dann definitiv die körperliche Verfassung, die durch ja leider eine Entzündung im Rücken jetzt zuletzt in der Sommerpause nicht gerade gefördert wurde. Da musste ich echt 2, 3 Wochen die Füße stillhalten. Und da konntest du halt, ja, konnte man einfach nichts gegen machen. Ich habe dann versucht, noch so in 1,5, 2 Wochen alles rauszuholen, was geht, aber die Form, die du dann brauchst, wie Dennis eben eigentlich schon richtig beschrieben hat, um diese Kompression, diese Pace hinten raus auch noch zu halten, die hatte ich einfach nicht. Und so habe ich eigentlich gemerkt, dass ich echt in die Stages rein immer richtig gut angefangen habe, richtig gut Rad gefahren bin und unten raus einfach gegen die leere Batterie gekämpft habe, so ein Stück weit. Ja, aber es war trotzdem einfach cool. Ich habe, glaube ich, auch geschrieben, es war so ein bisschen bittersweet. Bitter, weil man natürlich merkt, shit, man verliert es gerade gegen sich selbst, weil man einfach die Kraft nicht hat unten raus. Aber halt so gut, dieses Feeling nochmal zu haben oder wieder zu haben, dass man merkt, so, yo, ich kann einfach lässig in die Top 20 reinfahren, wenn ich gut drauf bin auf dem Rad. Und habe das so ein Stück weit mit 2 Stages mir auch dann eben beweisen können im Rennen, was super cool war und sich richtig gut angefühlt hat, nochmal Ende der Saison sowas abzurufen. Und ja, dann hinten raus im Rennen hat man sowohl an den Ergebnissen als auch an meiner subjektiven Wahrnehmung auf dem Fahrer selbst konnte ich festmachen, da ging einfach nichts. Du pushst dann halt, du versuchst es genauso zu fahren, wie du es in den ersten Kurven gefahren bist, aber du hast einfach nicht die Kraft, die Linien zu halten und dann ja, schießt dich halt irgendein Stein oder irgendeine Wurzel so ein bisschen aus dem Gleichgewicht und du fängst an, von einem Fehler zum nächsten zu hasseln und lässt halt da die Zeit liegen.
Man muss ja auch sagen, bei dem Wetter ist es ja auch einfach dreimal so anstrengend, ne? Weil du wirst ja wirklich andauernd hin und her geschossen und bist ja eigentlich mehr am Korrigieren als am selber Pilotieren, sag ich mal. Das saugt wahrscheinlich auch wahnsinnig an der Kondition. Und dazu noch das Wetter. Ich nehme an, es ist ja auch kalt. Dann hast du immer kalt, warm, kalt, warm. Das macht ja alles doppelt und dreifach fertig, oder?
Mit der Kälte habe ich tatsächlich gar nicht so Stress gehabt. Da bin ich gut trainiert. Hat sich angefühlt wie ein Tag Radfahren hier im Winter so ungefähr.
Aber hattet ihr nicht permanent nasse, kalte Füße?
Nee, es war tatsächlich trocken. Also
Ach, okay.
im Training war es noch richtig schlammig, im Rennen nur noch so semi-schlammig. Die Strecken haben da echt ganz gut hergehalten. Ich hatte für meinen Teil allerdings auch wasserdichte Socken an, weil die auch ein bisschen besser isolieren. Und
Offiziell.
hatte da wirklich mit der Kälte gar keinen Stress. Das war ziemlich cool. Aber man merkt natürlich trotzdem, der Körper verbraucht einfach mehr Energie, wenn es so kalt ist, weil du halt Energie brauchst, um warm zu bleiben. Und das hat natürlich schon auch gezogen. Und wie du schon sagst, klar, wenn jetzt alles trocken ist, kannst du dir auch ein bisschen mehr, ja, vermeintlich Unkonzentriertheit erlauben. Kannst so ein bisschen mehr über alles drüber poltern, weil die Wurzeln halt alle Grip haben, wo, wenn es nass ist, du halt jedes Ding, was du dann irgendwie triffst, ja, das macht halt was mit dir. Und das musst du halt dann halten.
Ja, also ich habe so ein paar Videos auch auf Instagram und so gesehen. Da gab es ja Passagen so zwischen Steinen und engen Bäumen und Wurzeln und jeder Fahrer fuhr da irgendwie was anderes, aber alles sah sehr ungeplant aus. Also es muss unheimlich rutschig gewesen sein. Und ich meine, man kennt das ja auch selber, das ist ja einfach dann so eine Passage dreimal so anstrengend wie im Trocknen, ne? Und das macht ihr einfach dann den ganzen Tag. So, das stelle ich mir schon herausfordernd vor. Und dann müsst ihr ja wahrscheinlich auch einiges nochmal hochtreten zwischendurch. So viel Lift werdet ihr ja nicht fahren. Heftig.
Das ist richtig. Du hast jetzt ganz gut Enduro umrissen.
Ja. jetzt ist natürlich die Frage, mit so einem Rennen und mit dem, was du jetzt davon mitnimmst, wie startest du jetzt in die Offseason? Weil ist es einfacher, mit so einem Rennen in die Offseason zu starten oder mit einem, wie du vorher hattest? Also ist es einfacher zu merken, okay, mir fehlt hier an der Physis was? Oder kann man auch ganz gut an der mentalen Seite arbeiten? Also was ist dir lieber eigentlich?
So wie es jetzt ist, ist definitiv optimal. Genau. Weil das Physische ist halt am Ende vom Tag eine einfache Gleichung. Du musst Arbeit reinstecken und dann kommen Ergebnisse raus, das ist Fakt. Wenn dann noch die Kinder gut schlafen, dann funktioniert das auch wirklich. Das ist der Faktor, der in Klammern ist bei mir. Aber andersrum ist definitiv schwieriger, weil dann zerbrichst du dir so ein Stück weit den Kopf. Ich zumindest bin jemand, der die Sachen dann auch sehr stark zerdenkt. Und da kannst du dich halt echt drin verlieren, wenn du dich dann anfängst zu fragen, oh, habe ich noch die Pace, reicht es überhaupt noch? Und da reicht mir schon eine gute Stage, weil ich weiß, es ist kein Glück, wenn du eine gute Stage fährst. Also da muss einfach so viel passen und funktionieren. Und das ist definitiv einfacher, ja.
Ja, und ich finde es halt irgendwie cool, dass, ich meine, du hast dich in manchen Gesprächen, die wir hatten, in manchen Podcasts immer so gefragt, bist du jetzt noch Profi-Racer? Und hast das ja hier und da immer mal wieder so hinterfragt und dir Gedanken gemacht und dann aber jetzt mit so einem Ergebnis halt quasi rauszugehen und zu merken, ja, bin ich noch, ist doch eigentlich eine richtig coole Sache, oder?
Auf jeden Fall. Und ich meine, unterm Strich kann ich auch wirklich sagen, so die gesamte Saison dafür, dass es mit Sicherheit die herausforderndste Saison meines Lebens war bis jetzt, aus all den Umständen, die geherrscht haben, habe ich bei fast jedem Rennen irgendwo zumindest stageweise an Top 20 gekratzt so und irgendwie unter den Umständen so da nach wie vor noch mitspielen zu dürfen, sage ich mal, auf dem Level. Da bin ich auf jeden Fall super stoked drüber und ja, ein Stück weit auch stolz, dass ich das so zeigen konnte dieses Jahr, trotz all den ja wirklich beschissenen Umständen. Und das motiviert definitiv für eine weitere Saison.
Mega gut. Das ist sehr, sehr schön. Wie geht's jetzt für dich weiter? Also jetzt ist erstmal Rennenfahren erstmal rum, glaube ich, oder? Oder kommt noch was?
Rennenfahren ist rum für mich. Vielleicht noch irgendwas Kleines für den Spaß, aber ist nichts geplant. Und ja, jetzt heißt es erstmal Hometrails fertig freischneiden, Anlieger wieder hochschaufeln und dann geht's wieder von vorne los, so ungefähr.
Ja. Sehr schön, sehr schön. Aber ich wollte noch einmal einen Schritt zurück nochmal zu dem Rennen. So ein bisschen Nerd-Talk. Was machst du an deinem Rad? Was veränderst du an deinem Rad, wenn es so ein Matschrennen ansteht? Was passiert dann? Also Reifen, Fahrwerk, das wären ja so die Themen, die mir jetzt so einfallen, aber ich bin ja aus dem Thema ein bisschen raus.
Kommt drauf an, wie gravierend das ist. Klar, Reifen ist ein Thema, wobei
was fährst du denn dann, ganz konkret, wenn es jetzt so wie da Kanazai, das war ja schon, da war ja alles, Matsche, Wurzeln, Steine, so, da könnte ich mich schon wieder gar nicht entscheiden.
Genau, das war auch tatsächlich nicht ganz so leicht, sich da zu entscheiden, weil es eben so extrem viele Steine und Wurzeln hatte, bin ich tatsächlich auf meinem geliebten Magic Mary geblieben, weil der Reifen eigentlich ohnehin noch ziemlich gut im Schlamm funktioniert und aber deutlich besser auf Steinen und Wurzeln funktioniert als ein gecutteter oder ein voller Dirty Dan, was halt meine Schlammreifen-Alternative wäre. In Lüdenwil hatten wir so ganz tiefen, klebrigen Schlamm. Da habe ich einen Fehler gemacht und bin vorne nicht auf den vollen Schlammreifen gegangen. Und das Dafür habe ich definitiv bezahlt an dem Tag. Aber es ist eben immer ja so dieses Vor- und Nachteile abwägen. Und gerade im Enduro ist es halt so schwierig, weil du so eine riesen Bandbreite an Strecken hast, die ja, genau, du eben fährst. Und in Kanasai hat man auch durch die Bank, also ich meine Alex Rudeau, der hat tatsächlich auf Schlammreifen gewonnen. Mhm. Aber durch die Bank haben die Pros unterschiedliche Wahl da getroffen. Ja. Das war wirklich nicht ganz so einfach da. Aber ich glaube, auch da ist es dann wieder so ein bisschen auf dem Enduro-Rad sowieso. Du musst dich wohlfühlen und Vertrauen in das Material haben, was du fährst. Und wenn du jetzt ein Fahrer bist, der vielleicht ohnehin öfters oder schneller zum Schlammreifen greift, wirst du es wahrscheinlich auch da machen. Und wenn da einer bist, der sagt, weißt du was, ich fahre den Intermediate-Reifen, auch wenn es zu Hause immer regnet und was weiß ich, dann kommst du damit auch noch recht gut klar.
Ja, wichtig ist ja, dass du am Ende so mit deiner Entscheidung zufrieden bist und nicht dran zweifelst und dann dein Rennen fährst, ne? Dass du da nicht unsicher bist. Aber jetzt wird's richtig nerdy, sind ja mehrere Stages und die sind ja auch unterschiedlich. Wird da mit dem Luftdruck gespielt zwischendurch?
Definitiv, ja. Es wird sogar auch mit Reifen gespielt zwischendurch. Also es ist nicht unüblich, dass man während des Rennens auch mal einen Reifen tauscht.
Ach Quatsch.
Echt? Wenn du jetzt, wir haben ja immer Technical Assistance Zone eingerichtet. Das sind so 20 Minuten, die wir in den Pits haben. Quasi wie ein Pitstop, wenn man so will.
Ja.
Das kommt ein bisschen auf die Event-Logistik drauf an, aber du kommst dann eben nochmal durch die Pits und da hast du halt theoretisch die Möglichkeit, einen Reifen zu tauschen. Du darfst eben nur keine Laufräder tauschen, keinen Rahmen, keine Federgabel. Das würde Strafzeit geben. Alle anderen Parts am Fahrrad darfst du tauschen, damit auch einen Reifen. Krass. Und es ist schon so, gerade wenn eben diese Frage im Raum steht, Schlammreifen, ja, nein. Oft ist es so, dass morgens viele Leute, die auf Schlammreifen unterwegs sind, dann nach der Tech-Zone nicht mehr auf Schlammreifen unterwegs sind, wenn sie gemerkt haben, der war doch ein bisschen too much. Und cool. So hat man dann die Möglichkeit. Oder du hast meinetwegen nochmal Tech-Zone vor den letzten beiden Stages und es kommt mega Regen rein, dann rollt man natürlich auch schon mal eher mit dem Schlammreifen weiter.
Das ist natürlich voll geil. Ja, das wusste ich nicht. Mega, schon wieder was gelernt.
Das ist echt crazy. Und ja. Es gibt ja
Thema Luftdruck. Ich habe tatsächlich so ganz geile Bluetooth-Ventile, mhm, wo ich auf dem Handy meinen Reifendruck überwachen kann oder überprüfen kann. Und es ist echt unglaublich, wenn du morgens in den Pits losfährst und irgendein Rennen hast, wo du wirklich mal 1000 Meter in die Höhe gehst, was du für einen Luftdruck dann plötzlich da oben hast. Also wenn ich jetzt am Hinterrad mit, keine Ahnung, 1,7 in den Pits losgehe, der Reifen war noch nicht richtig warm morgens, dann bin ich gut und gerne oben bei der ersten Stage, wenn man irgendwo auf Höhe ist, mal bei 1,9 bis knapp 2 Bar.
Krass.
Und da ist es eben so, dass ich dann gerade checke, wie ist der Luftdruck, dann lasse ich den ab auf meinen Luftdruck, wo ich weiß, damit bin ich confident, darauf race ich. Und dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, mit so einer Mini-Pumpe nachzupumpen. Musst auch nicht bis 2,5 Bar aufpumpen, um dann wieder abzulassen mit deinem Druckprüfer, sondern kannst eben auf der App gerade gucken, machst wirklich nur das Nötigste rein. Das ist ganz nice. Habe ich auch dieses Jahr erst mit angefangen, mit den Ventilen, aber funktioniert richtig gut, ja.
Ja, das ist ja echt crazy, ne? Das wäre nämlich jetzt auch tatsächlich meine Frage gewesen. Was gibt es ja für einen Dämpfer und für die Gabel so ein Ding und eben auch für die Reifen. Ich wusste aber jetzt nicht, ob das halt wirklich cool ist, ob man das wirklich macht oder ob das halt eigentlich Schwachsinn ist, aber scheint ja echt ganz gut zu sein, oder?
Ich habe die Dinger schon super lange hier liegen gehabt und habe mich immer so ein bisschen vorgedrückt und dachte mir, oh nee, noch so ein Gimmick am Fahrrad, noch mehr Batterien und was weiß ich. Und dann habe ich irgendwann gesagt, komm, wir basteln mal drauf. Und seitdem habe ich die Dinger wirklich nicht mehr runtergepackt und bin jedes Rennen damit geraced, weil ich mich jetzt schon fast unsicher fühle, wenn ich nicht dran habe, weil ich eben weiß, wie sehr mein Luftdruck sich verändert. Natürlich kannst du ja auch so einen Luftdruckprüfer in die Tasche packen. Das machen ohnehin viele Racer. Aber das mit der App ist halt super handy, weil du hast das Telefon eh dabei und brauchst dann nicht noch so einen Luftdruckprüfer mitschleppen und hast es halt wirklich auf einen Blick. Kannst halt auch mal, wenn du unsicher bist, guckst du drauf oder du denkst, boah, ich habe gerade eben so einen Stein kassiert, vielleicht habe ich jetzt einen Schleicher, was weiß ich. Guckst halt aufs Handy und bist einfach safe, weißt, ah ne, passt alles, Luftdruck passt so, ne? Und das ist echt richtig gut.
Ja, crazy. Früher war, glaube ich, vor allem Sam Hill so einer der krassesten Typen, die halt immer super viel an ihrem Rad gemacht haben, vor allem bei Schlammrennen, diese Motofoams überall reingesteckt haben. Mhm. Damit sich das Rad halt natürlich nicht so voll Schlamm setzt. Und das ist natürlich vor allem beim Enduro-Rad interessant, wenn du das Ding dann nachher wieder hochtreten musst. Macht ihr das auch bei Schlammrennen oder seid ihr da noch nicht so, also macht es keinen Sinn für euch?
Ich habe tatsächlich auch bei mir in der Garage massig sogenannten Motofoam oder auch Aquariumfilter. Kleiner Tipp, wenn man sowas kauft, muss nicht Motofoam kaufen, sondern Aquariumfilter ist exakt dasselbe, kostet halt nur ein Zehntel. genau, und habe da auch schon seit vielen Jahren eigentlich immer mir Sachen gebastelt an Stellen, wo vermeintlich mehr der Dreck liegen bleibt am Fahrrad. Jetzt bei dem Rad, was ich aktuell race, habe ich da tatsächlich gar nicht so viel Stress mit. Man könnte halt sowas machen wie der ein oder andere macht sich dann wie so, ja, so wellenförmig irgendwas aufs Unterrohr oder so. Oder wie so Akustik-Foam macht auch der ein oder andere. Oder hier von so einem Klettverschluss quasi die weiche Seite machen auch manche hier und da, dass der Schlamm eben abfällt, weil es vibriert. Und das funktioniert natürlich schon. Ich habe einfach nach den Stages einmal abgewischt sozusagen und dann geht's weiter.
Du kannst das Fahrrad mit Diesel einreiben, ist aber nicht sehr ökologisch.
Da rutscht
auch alles weg. Aber ich glaube, den Tipp mit dem Aquariumfilter, den legen wir hinter eine Bezahlschranke, oder?
Ja.
Auf jeden Fall, ja.
Der wird dann ja ganz groß im Aquariumfilter-Game.
Ja. Ja, voll gut.
Mega gut, ey. Ja,
ja, das ist tatsächlich ein Top-Material, also kann ich nur empfehlen. Kannst du mit einer Bastelschere zurechtschneiden, kannst du es so ein bisschen auf die Konturen von deinem Rahmen anpassen und dann entweder mit irgendeinem zornigen Kleber oder mit Kabelbindern festmachen und dann das Zeug vibriert halt auch, wenn dein Fahrrad jetzt irgendwo, wenn du einen Sprung springst oder so, dann wackelt ja alles so am Fahrrad, dass der Schlamm von diesem Filter halt einfach runterfällt und da sparst du tatsächlich Gewicht am Ende vom Tag. Und es gibt ja auch Fahrräder, die flammtechnisch nicht so durchdacht sind. Da kannst du dann den ein oder anderen Schlitz oder die ein oder andere Tasche auch einfach mit vollstopfen, verstecken, verdecken, dass eben gar nicht erst Zeug da reinfliegt.
Ja. Und ich weiß nicht genau, ob du mir das mal erzählt hast, Dennis, aber so ein Rad, also es macht schon richtig an Gewicht auf so einer.
Brutal viel. Brutal viel. Ich weiß noch, das war lange her ein Downhill-Rennen in Garmisch. Yeah. Und der Manni Stromberg, genau, der hatte einen Montageständer mit Waage dabei. Und ich glaube, die ging bis 25 Kilo. Und die Räder waren so voll Schlamm und die Waage hat es nicht mehr angezeigt. Also es war deutlich über 25 Kilo, die Räder dann. Also das kann schon echt viel ausmachen, wenn das so schlammige, klebrige Pampe ist. Definitiv. Ja. Also wir müssen mal eine Sonderfolge machen zu den geilsten Bike-Hacks. Oder denkt jeder drei aus und das, weil das Aquarium-Ding ist schon gut.
Ja, dazu machen
wir Aquarium-Filter ist super, ja.
Genau. Mal schauen, ob wir das hier auch die nächsten Tage machen müssen, weil wir sind jetzt gerade hier einmal über den Berg gefahren, von Österreich nach Slowenien rein und das Wetter hat nicht so richtig gut ausgeschaut und es könnte tatsächlich sein, dass wir hier auch noch ein bisschen nassen Fußes, dass wir Füße bekommen.
Das ist eigentlich eine geile Story, weil ich habe gedacht, Tobi check Wetter, Tobi hat gedacht, ich check Wetter und jetzt sind wir auf dem Weg, haben wir mal Wetter gecheckt und wird richtig scheiße.
Für den Fall gibt es auch hier, wie war es, Lasko?
Ja, Lasko, ja, Lasko, da holen wir morgen noch eine Palette.
Lasko klärt.
Lasko klärt. Lasko
klärt auf alle Fälle. Ja gut, ich meine, was hätten wir sonst gemacht, wenn es Wetter schlecht gewesen wäre? Und wie oft haben wir jetzt schon irgendwo bei schlecht angesagtem Wetter wunderschöne Trails und staubige Gegend gehabt? Also von daher, dem Wetterbericht kann man auch nicht immer trauen. Und ich war jetzt gerade in Skandinavien 2,5 Wochen. Ich hatte jetzt auch genug Sonne. Wunderbar, dann würde ich sagen, ey, es wird jetzt hier bei uns schon relativ spät und ich bin hier schon
wegen der Zeitumstellung.
Und ich werde jetzt hier schon ganz schön müde, ich bin die ganze Zeit schon am Gehen. Dennis blüht jetzt quasi auf.
Ja, wir können noch eine Stunde machen. Ja. Nein.
Wir hängen noch eine Folge hinten dran, Doppelfolge.
Ja.
Genau.
Nee, wir trinken jetzt hier noch eine Runde Lasko und entlassen dich in die Baustelle wieder und hoffen, dass die Kinder heute Nacht durchschlafen.
Ja. Genau, dann kriegen wir richtig was geschafft.
Da habe ich noch einen Insider-Tipp. Ich habe ja eine Halbspanierin geheiratet und die sagt, die geben in Spanien den Kindern abends immer mal so ein Stückchen Rotwein, dann pennen die wie eine Eins.
Habe ich auch schon gehört.
Ja, also, das jetzt hat jeder hier so einen Insider-Tipp rausgehauen.
Ja, aber ja, in dem, mehr nicht, das müssen die Leute schon bezahlen.
Ja, nee, dann hört jetzt hört der Spaß auf. Nee. Cool, ja, in dem Sinne, ne? Macht dir einen gemütlichen Abend.
Jo, vielen Dank für deine Zeit. Und ja, angenehmes Ankommen in der Offseason. Erhol dich gut.
Danke.
Und wir hören uns hier wieder.
Sehr gut. Euch ein schönes Abenteuer.
Dankeschön. Tschüss. Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.